Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars. Hello, liebe Leute, was geht denn ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Und ich freue mich auch mal wieder sehr auf dieses Thema. Heute haben wir nämlich mal wieder eines meiner Lieblingsthemen hier bei Unter uns gesagt. Es geht um Männer, es geht um Daten, es geht um Beziehungen. Aber das Ganze in einem sehr, sehr, sehr schönen Kontext. Und zwar habe ich heute die Content-Creatorin Theresa hier zu Gast. Und dieser schöne Content war nämlich auch Theresas Kickstart bei Instagram, nämlich die Hochzeit von ihr und ihrem Mann. Mit den Bildern und Videos ist sie absolut viral gegangen. Bei Instagram ist da wirklich auch wunderschön. Das könnt ihr auch alles nochmal hier nachgucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, genau darüber sprechen wir heute. Theresa ist in der Nähe von München aufgewachsen. Sie macht gerade neben ihrem Beruf als Content Creatorin ihren Master und ist eben schon seit 10 Jahren sehr glücklich vergeben an ihren inzwischen Ehemann Sergio. Und die beiden, man sieht es bei Instagram, aber es ist auch wirklich in echt so, wenn man Theresa privat kennt. Die beiden sind wirklich ein absolutes Traumpaar und nach 10 Jahren immer noch so krass verliebt ineinander. Und deshalb wollte ich natürlich von ihr wissen, wie sich die beiden kennengelernt haben, warum es vor Sergio mit anderen Männern nicht unbedingt geklappt hat, was laut Theresa Voraussetzungen für eine glückliche Beziehung sind und was das persönliche Geheimnis von ihr und Sergio für eine gesunde und lange Beziehung ist. Also Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Lassen wir uns inspirieren von diesen Märchen und träumen und ja. Liebe Theresa, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Unter uns gesagt.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Du hast gerade auch schon erzählt, ich hatte hier schon einige Gäste für dich, dein erster Podcast.
Genau.
Ich freue mich sehr.
Dankeschön, ja.
Ich freue mich, dass deine Follower, unsere Hörer, dich hier alle einfach nochmal besser kennenlernen. Ich will aber tatsächlich der Ganzheit einmal kurz auch betonen, wir kennen uns schon.
Genau, ja.
Schönerweise. Ich habe vorhin auch überlegt, es ist schon ewig her tatsächlich.
Es ist wirklich schon zwei Jahre ist es her.
Es war Sommer 2022, im Sommer irgendwann.
Auf Geburtstag, genau.
Auf Geburtstag. Ja. Und da haben wir uns schon kennengelernt, beziehungsweise das Ding ist, wir waren ja auch auf der gleichen Uni. Ich glaube, da haben wir drüber geredet.
Genau.
Und da habe ich dich dann vom Sehen immer schon so gesehen. Und du hast ja, glaube ich, da auch schon Instagram gemacht, aber
ganz
nebenbei so ein bisschen.
Ja, ja.
Ne, da war der Fokus tatsächlich noch so Uni und so, vermute ich mal.
Ist immer noch halb.
Immer noch.
Hat sich nicht so viel geändert. Also, Bachelor ist jetzt abgeschlossen, aber ich mache immer noch mein Master, ich bin forever student.
Ja. Und dann haben wir uns aber da kennengelernt. Und ich weiß auch noch genau, ich kannte dich halt so von Instagram und so weiter. Und ich weiß, dann habe ich dich da auch kennengelernt. Und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß noch, ich fand dich so krank nett. Du bist so, wirklich, deshalb habe ich mich auch sehr, sehr, sehr auf heute gefreut, weil du wirklich so ein netter und sympathischer Mensch bist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du hier bist.
Dankeschön. Ja. Kann ich aber nur zurückgeben. Ich fand, wir hatten irgendwie...
Wir hatten voll den Bond, gell?
Ja, wir saßen.
Nach Hause gefahren und so.
Wir saßen auch so ganz separat von allen.
Was passiert
hier gerade? Und ich war so...
Ich glaube, wir verlieben uns gerade.
It's a vibe.
Ist so. Okay, wir fangen ja hier immer mit der Kühlschrankkategorie an. What's in your fridge? Du hast mir einen Kühlschrank geschickt. Und auch wirklich, es ist krass, es ist wirklich der größte Kühlschrank, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Also ich glaube ernsthaft. Vor allem, da ist ja nicht mal ein Eisfach.
Nee, tatsächlich sind wir eingezogen und es gab kein Eisfach in dem Kühlschrank.
Aha.
Haben wir auch erst später gemerkt.
Ach, also der Kühlschrank war schon drin?
Genau, Küche war schon komplett voll ausgestattet. Und dann mache ich den Kühlschrank auf und war so, Und jetzt mussten wir so eine Eistruhe im Keller kaufen, wie die Oma so früher, kennt man das vielleicht noch. Die haben so eine Truhe immer im Keller.
So eine richtige, so
sowas haben wir jetzt im Keller und jetzt immer, wenn ich Eiswürfel
brauche. Wo so in Horrorfilmen so Leichen drin liegen.
Genau, bei uns nicht.
Ah, super.
Nee.
Okay.
Ja, aber doch, der ist relativ groß. Ja.
Der ist riesig.
Mhm.
Es ist wirklich verrückt. Also ich wusste gar nicht so, wo man da so hingucken soll. Ist der immer so voll?
Tatsächlich ja.
Ja?
Ich bin so eine Wocheneinkäuferin. Ich liebe das so einmal für die Woche groß einzukaufen.
Mhm.
Immer so Montag, Dienstags gehe ich einmal groß einkaufen. Auch zu verschiedenen Supermärkten. Ich bin nicht so, dass ich dann so zu einem fahre. Ich habe in verschiedenen Supermärkten mein Sortiment.
Ja.
Und dann mache ich alles voll.
Okay. Du hast auch sehr viel so Beauty-Produkte drin, sehe ich. Das sehe ich hier auch immer wieder.
Genau, so ganz viele so Augenpads.
Gesichtsmasken, Augenpads. Und du hast so eine Plant-based Vanillemilch.
Ja, die habe ich irgendwie zum ersten Mal jetzt aber benutzt.
Voll verrückt, habe ich noch nie gesehen.
Ja, die schmeckt ganz süß, irgendwie schon fast zu süß. Also eigentlich mag ich eher diese Kokos-Barista-Versionen.
Ah.
Aber ich wollte mal ein bisschen durchmixen.
Kennst du die Vanillemilch von Alpro?
Ja, fand ich auch zu süß.
Echt? Oh, ich liebe dieses.
Finde ich schon ein bisschen sehr süß. Aber doch, du musst mal die Kokosnuss probieren. Die ist echt toll. Ja, genau, Alpro-Kokos, aber Barista-Version. Nicht die normale Barista. Trust me.
Die kenne ich tatsächlich
nicht. Das ist die beste überhaupt. Aber ich denke mir, ich will nicht alles so durchgehend dasselbe Produkt nutzen. Ich will ab und zu mal durchmixen, dass es vielleicht nicht ganz so schädlich für den Körper ist. Weil ich habe jetzt schon gehört, weil man darf ja irgendwie keine Sojamilch mehr richtig trinken, keine Hafermilch. Bei Kokosmilch habe ich auch schon gehört, dass es nicht ganz so viel so gut ist. Und deswegen denke ich mir, alles in Maße. Und deswegen mixe ich immer alles durch.
Aber da haben wir halt auch das Problem, dass man enttäuscht wird. Weißt du?
Ja, das stimmt.
Das denke ich auch voll oft in Restaurants oder so, wenn ich in Restaurants bin, dass ich mir denke, hey, komm, Jan, jetzt probier halt mal was Neues. Und dann denke ich mir so, ist ja voll das Risiko. Was, wenn es mir nicht schmeckt? Dann ist so der ganze...
Dann trinkst du es trotzdem.
Vor allem auch, wenn man so in Restaurants ist, in die man immer wieder geht. Das hat man ja in München. Ich bin so voll, eigentlich gehe ich immer in die gleichen Restaurants. Ja. Was schade ist, weil man natürlich auch mal neue Sachen ausprobieren könnte. So, ne? Aber gerade in diesen Restaurants, wo ich immer bin, dann habe ich auch eigentlich so mein festes Gericht. Mhm. Dann denke ich mir so, hey, Janne, komm, sei doch mal crazy, bestell was Neues. Aber ich habe Angst vor dieser Enttäuschung, weil dann ist ja mein... Nein. Weil der Abend steht und fällt ja auch dann unter anderem, klar, vielleicht mit der Gesellschaft und so weiter, aber steht und fällt ja auch mit dem Gericht, was du
isst. Das stimmt, ja.
Und wenn das dann scheiße
ist. Das stimmt.
Verstehst du?
Ja, aber da habe ich immer Sergio, der esse ich Science.
Ah, okay, der gibt dir das dann auch,
genau.
Ja.
Also, ob er will oder nicht.
Ah, okay.
Das esse ich dann. Der bestellt immer gut.
Ja?
Da schmeckt es immer besser.
Probiert der so aus?
Nee, der ist auch immer ganz, bleibt immer gleich und ich probiere eher aus. Und dann... Ja, habe ich tatsächlich auch manchmal Enttäuschungen. Das stimmt schon, ja.
Dann ärgert man sich doch.
Ja, das stimmt. Aber dann weiß ich es fürs nächste Mal. Dann weiß ich wieder, okay, back to the roots. Back to basic, ja.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Du hast Mouet im Kühlschrank. Ich wollte dich einfach nur mal fragen, sagst du Mouet oder sagst du Mouet?
Ich sag Mouet, ich weiß nicht. Ich finde Mouet, sagt man zwar korrekt, aber ich finde es nicht so schön. Ich finde Mouet hat sich irgendwie schöner.
Ich finde das voll schwierig. Also es ist jetzt voll die random Frage, aber bei sowas, es gibt ja voll oft so Sachen, die man eigentlich weiß, wie man sie richtig ausspricht, aber bewusst halt falsch ausspricht. Ich weiß, da hat Gemischtes Hack auch schon mal irgendwie öfter drüber geredet und ich fand es voll krass, weil das ist so, weil eigentlich weiß man, es heißt Mouet, aber man sagt immer Mouet.
Ja.
Du sagst Mouet, obwohl du weißt, es heißt Mouet, aber eigentlich ist ja falsch.
Das stimmt, ich weiß, ich sag's trotzdem. Ich sag's gar nicht so, ich sag einfach nur Champagner.
Champagne?
Ja.
Ist es da einfach so drin, so random? Oder habt ihr auf irgendwas angestoßen? Oder?
Nee, das ist tatsächlich, wenn Freunde kommen, habe ich immer ein bisschen was da. Also das ist, kann auch sein, dass es ein halbes Jahr im Kühlschrank steht, bis jemand kommt.
Aber du bist einfach vorbereitet.
Genau.
Okay, sehr gut. Was ich bei dir auch fragen wollte, noch in Bezug auf Kühlschrank, Essen, Ernährung. Du bist ja auf jeden Fall, und so war das zum Beispiel bei mir auch, wenn man dich so auf Instagram anschaut oder so, ich glaube, sehr viele deiner Follower oder so, oder generell, die dich auf Instagram sehen, sind halt so, oh mein Gott. Ich glaube, du bist schon so eine Frau, von der man sich denkt, wow, ich wäre gern wie sie. Ohne jetzt wirklich so arschkriegen. So meine ich es, aber einfach optisch so denken, boah, krass. So irgendwie, ich würde gerne so aussehen oder so. Hast du da so Tipps oder was sind so Sachen in deinem Leben, die du so machst? Jetzt ganz oberflächlich für deine Optik.
Ja, ja.
Also so für Sport oder auch Ernährung.
Ja.
Dass du irgendwie so schaust oder dass du halt aussiehst, wie du aussiehst. Also es sind natürlich auch Gene.
Oh, erstmal vielen, vielen Dank. Tatsächlich vor allem halt eher zum Friseur, ne? Die Haare ein bisschen heller machen. Ich bin zwar naturblond gewesen als Kind, aber es ist natürlich viel dunkler geworden. Aber so...
Wie oft gehst du?
Alle 1,5-2 Monate.
Ach,
tatsächlich, für kleine Strähnchen.
Okay.
Genau, also das, da investiere ich schon rein. Mhm. Aber sonst bin ich eigentlich eher ein bisschen faul, bin ich ehrlich. Also ich mache jetzt nicht so wirklich Gesichtsbehandlungen. Sport hält sich wirklich sehr, sehr in Grenzen. Also ich spiele im Sommer gerne Tennis und im Winter fahre ich gerne Ski. Aber ich bin nicht so, dass ich regelmäßig, leider noch nicht so auf dem Stand, dass ich regelmäßig Sport mache. Ich versuche es jetzt wirklich mehr einzupendeln, aber ich habe da tatsächlich relativ Glück von meinen Eltern. Das darf man gar nicht sagen.
Ja.
Aber
nee, wieso?
Ja, ich habe da schon ganz gute Gene, würde ich mal behaupten, und bin da sehr dankbar auch dafür.
Machst du manchmal so Homeworkouts?
Ja, manchmal. Also ich habe öfter mal was gemacht, dann verliere ich wieder den Faden. Jetzt habe ich schon wieder seit Monaten lang nichts gemacht. Aber
das ist mal so ein Spiegel, kann es sein?
Genau. Das war ganz cool, den habe ich immer noch. Da kann man vor dem Spiegel trainieren.
Aha.
Und da innen drin ist das so, ist ein Mensch, der mit dir trainiert. Also das ist dann so.
Verrückt aber auch, oder?
Ja.
Crazy.
Ja. Aber das finde ich ganz gut. Ich mag keine Fitnessstudios.
Ah,
also ich will da eher für mich sein.
Mhm.
Und ich mag mich nicht beobachtet fühlen, wenn ich irgendwas falsch mache oder so. Dann mache ich das lieber heimlich zu Hause falsch.
Verstehe ich.
Ja.
Und sonst so von Ernährung oder so? Gibt es so, weil zum Beispiel viele sagen ja so, keine Ahnung, essen keine Milchprodukte, auch wegen der Haut. Bei mir ist zum Beispiel so, ich esse kein Weizen, auch wegen meiner Haut. Ich kriege zum Beispiel ganz schlechte Haut, wenn ich Weizen esse. Oder man fühlt sich ja dann irgendwie, keine Ahnung, zunehmen, abnehmen, wie auch immer. Man fühlt sich ja manchmal auch nicht so gut. Gibt es so ernährungstechnisch irgendwelche Sachen, die du machst oder nicht machst?
Nicht wirklich, ist eigentlich schon alles, worauf ich Lust habe. Vor allem, ich bin voll die süße Maus. Ich liebe Schokolade. Ich esse wirklich täglich Schokolade.
Echt, ja?
Ja, aber tatsächlich versuche ich erst mittags zu essen. Also in der Früh stehe ich auf und dann mache ich mir erstmal einen riesen Cappuccino. Das ist dann so mein Frühstück mit meinem Vanille-Hafermilch oder mit meiner Kokos-Barista-Version. Und dann esse ich mittags groß. meistens immer eine Burrata. Ich bin habe eine kleine Burrata-Obsession.
Okay.
Also ich hatte mal so ein paar Jahre lang...
Hast du damals schon gegessen?
Ja, ja, ich esse ganz, ganz viel Burrata,
ja,
weil es auch einfach schnell geht. Ich mag das irgendwie, wenn es schnell geht. Und dann abends nochmal richtig und ja, so zwei große Gerichte am Tag. Und ich verzichte auch nicht. Also ich gönne mir dann schon immer mal wieder meine Schoki.
Geil, sehr schön. Klingt sehr balanciert.
Ja, und auch viel Gemüse dazu, muss man auch sagen. Also ich esse schon, ich liebe meine Pasta, aber auch immer mal wieder Gemüse und Salate dazu. Also das ist schon wichtig.
Sehr gut. Ich habe gerade schon ein bisschen gesprochen. Also du hast ja Bachelor gemacht.
Mhm.
War das da, wo ich dich dann gesehen habe, beim Bachelor?
Nee, da war ich schon längst fertig mit meinem Bachelor. Da
Master dann
habe ich schon mit dem Master angefangen, ja.
Aber machst du deinen Master nicht?
Immer noch.
An der gleichen Uni?
Nee, es ist eine andere Uni, es ist eine Fernuni.
Ach, du hast gewechselt dann während des Masters?
Nicht wirklich. Ich habe meinen Bachelor an der Uni München gemacht, und also Präsenz. Und jetzt habe ich danach im Anschluss mein Fernstudium gestartet. Und ja, das zieht sich leider immer noch hin.
aber
ich versuche es dieses Jahr fertig zu kriegen. Also ich bin schon gegen Ende, sagen wir es so. Aber dann kam halt die Selbstständigkeit dazwischen.
Ja.
Und das ist halt Segen und Fluch zugleich, wenn man das mit Fernstudium macht. Weil man muss sich halt selbst motivieren und kann sich die Prüfungen selbst legen. Und dadurch verschiebt man halt gerne auch einiges. Ne?
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich denke mir manchmal bei sowas, bei so einer Selbstständigkeit, das ist ja manchmal auch so eine Chance, die man halt bekommt und die man dann auch ergreifen muss, in Anführungszeichen.
Eben,
Und es ist ja nicht so, als hättest du Däumchen gedreht. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt.
Also du hast die Zeit ja genutzt.
Also auf jeden Fall.
Du machst ja viel.
Auf jeden Fall.
Du arbeitest halt. Ja. Und ich finde, das ist ja voll normal, wenn sich so einem so eine Gelegenheit bietet, dass man die auch einfach ergreift. Und dann, mein Gott, so ein Studium. Man hat halt Gebühren.
Ja, ja, das stimmt.
Wahrscheinlich. Aber im schlimmsten Fall, mein Gott, kann man ja immer noch machen.
Ja, ich
also,
will es
gar nicht
schlimm. Ja. Ich will es auf jeden Fall abschließen. So.
Ja.
Das ist mir schon wichtig, auch für mich einfach.
Voll.
Und danach muss ich mal schauen. Also ich hätte es ja eben nicht gedacht, dass ich jetzt da relativ erfolgreich bin auf Social Media. Das hat sich halt so ergeben während dem Studium. Und deswegen nehme ich das gerne mit. Und ich arbeite einfach wirklich hart dafür. Also es ist wirklich... gar nicht so ohne.
Was meinst du konkret? Also ich weiß, ich habe zum Beispiel meine beste Freundin Jessie, kennst du
auch, ich kenne Jessie,
genau. Also ich weiß voll, das ist ultra viel Arbeit, aber was meinst du konkret mit, ich arbeite hart dafür? Was ist so die meiste Arbeit, die sich für dich am meisten nach Arbeit anfühlt?
Das Schneiden tatsächlich. Ja. Also ich finde, Produzieren ist schnell gemacht und ich versuche tatsächlich noch täglich zu posten. Also ich versuche wirklich für den Algorithmus für Instagram, dass ich weiter wachse, täglich Content zu liefern. Und der Content ist relativ schnell gedreht, würde ich mal sagen. Dann ist ja das Problem, alles zusammenzuschneiden und ja, hochzuladen und sich Sachen zu überlegen und zu planen. Und dann sind irgendwie Events und alles Mögliche. Es ist dann schon immer relativ viel, würde ich mal sagen, das täglich am Laufen zu halten.
Wie kommst du auf Content? Also was ist so deine Inspiration? Also wann weißt du, was du irgendwie posten möchtest?
Ich glaube, das ist einfach Instagram selbst. Ich folge vielen inspirierenden Menschen und lass mich da gerne mitreißen. Ja.
Aber findest du es manchmal auch schwierig, also so Ideen zu haben? Weil ich glaube, das ist ja auch, das hört man ja voll, sieht man ja auch manchmal auf Instagram, dass dann viele Content Creator oder so aktiv auch fragen, so, hey, was wollt ihr sehen? Was interessiert euch? Weil ich glaube, irgendwann, weiß ich jetzt nicht, aber denkt man, hat man vielleicht ja schon Phasen, dass man denkt, oh, was soll ich jetzt noch irgendwie machen oder so? Kennst du sowas, dass du manchmal denkst, oh Gott?
Das hat man schon ab und zu in so Phasen, wo gerade vielleicht nicht so viel los ist im Leben. Da habe ich das schon auch. Aber in der Regel denke ich mir immer, oh, ich könnte noch das machen und ich könnte noch das machen. Und ich will dann immer viel zu viel machen und dann klappt dann doch wieder nicht alles.
Okay, lass uns einmal, also wir haben ja gesagt, du hast Uni gemacht und dann hast du mit Instagram angefangen. Hattest du ganz random, hast du einfach angefangen, random zu posten, weil du Bock hattest? Oder war das was...
Ich hatte immer irgendwie in München stetige 18.000 Follower, das hat sich irgendwie so ergeben.
Einfach random?
Ja, das war halt...
Also schon viel, vor damals.
Ja, tatsächlich, aber das war, weil ich hatte viele Freundinnen auch, die große Influencerinnen sind. Und vielleicht deswegen, obwohl die haben mich eigentlich nie gepostet, hat sich einfach so ergeben.
Tolle Bilder.
Ja, ja, und da habe ich nicht so viel dafür gemacht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir ja standesamtlich geheiratet und diese Fotos und Videos, die gingen dann viral. Und dann habe ich auf einmal mega viele Zuschauer gehabt und ich hatte immer mehr Follower. Und dann war ich so, okay, eigentlich muss ich damit jetzt was machen. Und dann habe ich immer mehr gepostet, immer mehr und es kam immer besser an. Und dadurch habe ich dann einfach immer mehr Follower generiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, was kommt gut an, was kommt nicht an. Dann habe ich so ein Jahr gebraucht, um da reinzukommen, würde ich mal so sagen. Und jetzt stehe ich da mittendrin.
Mhm. Voll. Ich weiß nicht, wir haben uns ja, glaube ich, auch kurz vor deiner Hochzeit kennengelernt. Es war, glaube ich, irgendwie Juli 2022.
Genau.
Und kurz danach, weiß ich noch, hast du, glaube ich, geheiratet.
Kirchlich geheiratet nochmal, genau. Ich habe erst standesamtlich. Die Bilder gingen viral.
Ah, ja, ja.
Und dann nochmal die kirchliche war dann genau später im Sommer.
Ah.
Und da ging es dann noch mehr ab. Also da hatte ich dann irgendwie so 50.000, glaube ich, zur kirchlichen Hochzeit und dann ging das Ganze
krass. Die das waren auch heftige Fotos halt, ne? Das
war danke. Krass.
Und dein Ski-Content, oder?
Ja,
der läuft
genau.
auch ultra gut.
Das ist immer bei mir so Themen. Ja. Skiwiesen und Hochzeit.
Ja, ja. Voll schön. Genau, wir haben gesagt, deine Beziehung. Mhm. Das ist ja schon wirklich sehr besonders. Wir haben damals auch ein bisschen drüber geredet, weil ihr seid schon ultra lange zusammen.
Ja.
Ihr habt euch vor 10 Jahren kennengelernt, ne?
Genau, vor 10 Jahren, im Sommer 2014.
Oh. Magst du mal so ein bisschen erzählen, so wie habt ihr euch kennengelernt? Weil ich glaube, es ist ja schon wirklich auch so, weil du ja auch sagst, eine Hochzeit ist ein Riesenthema und ihr seid wirklich so ungefähr so das Dream Couple. So.
Oh,
ich glaube auch in echt, aber auch auf Instagram so. Ja. Und deshalb, ja, nimm uns mit ins Fairy Tale. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und da habe ich ganz viele Fragen.
Auf jeden Fall. Also ich habe Sergio kennengelernt damals beim Feiern. Wir waren in einem Club in München. Und dann war das durch gemeinsame Freunde tatsächlich. Also eine Freundin hat ihren Freund mitgenommen und das war der beste Freund von ihm. Und er hat sich dann vorgestellt und dann hatten wir ja eine schöne Partynacht. Und ich habe ihm aber nicht meine Nummer gegeben. Das war damals irgendwie nicht so mein Ding. Ich wollte meine Nummer nicht sofort immer rausrücken.
Aber er hat gefragt schon. Also er war schon direkt so...
Ja, er war schon interessiert, okay. Aber ich gebe meine Nummer noch nicht raus. Das habe ich aber immer so mein Ding. Nee, du musst schon jetzt schon dafür.
Okay.
Und dann hat er mich, glaube ich, damals am nächsten Tag auf Instagram oder Facebook. Ich glaube, es war noch Facebook.
Geil.
Ja, jetzt sind wir echt alt. Wer nutzt noch Facebook? Nicht mehr so viele, ne?
Ich nicht, ne.
Ja,
nutzt
dann
du das noch?
Nee. Ich hab's noch, aber ich glaube, ich schaue einmal im Jahr rein.
Ja.
Ja. Und dann hat er mir da geschrieben am nächsten Tag und hat nur so geschrieben, so, hey, hast du Lust, morgen Abend essen zu gehen? Einfach direkt eine Ansage. Und ich war so, ja, gerne. Und dann sind wir am nächsten Tag essen gegangen, hat er mir nur geschrieben, da und da. Und dann haben wir uns, glaube ich, so um 18 Uhr getroffen. Und es war auch ganz witzig, weil wir haben irgendwie uns nicht ganz koordiniert, wo wir uns treffen. Also er hat irgendwie gesagt, okay, lass uns an irgendeiner U-Bahn-Station oder so treffen. Und ich stand aber ums Eck und er stand auf der anderen Seite ums Eck und wir haben uns beide nicht getraut anzurufen, weil wir den anderen nicht nerven wollten. So, hä, bist du zu spät? Und dann stand er so 20 Minuten und irgendwie so Rücken an Rücken gefühlt. Und also, irgendwann hat er dann schon mal angerufen, so, hey, ich bin schon da, brauchst du noch? Ich bin auch schon da.
Ah, okay.
Und dann haben wir uns dann gefunden zum Glück und ja, dann hatten wir echt ein schönes Date. Es ging dann auch tatsächlich bis 3 Uhr nachts, weil wir einfach ja so viel zu bereden hatten und haben uns da so in Persona richtig schön kennengelernt. Also nicht das ewige Hin- und Hergeschreibe, er hat halt gleich eine Ansage gemacht. Er hat gleich gesagt,
gut.
Hey, willst du heute essen gehen? Und ich
ja.
so, ja.
ja,
oder morgen essen gehen? Ich so, ja, sofort. Und dann einfach das, ja, so eine richtige Ansage gemacht und dann war es, ja, und dann war es echt ein wunderschöner Abend. Man hat sich einfach kennengelernt und wir hatten immer noch nicht genug voneinander mit dem ganzen Reden und haben uns dann seitdem täglich gesehen und
wirklich?
Täglich Kontakt. Ja.
Geil.
Ja.
Also es war, okay, aber also weißt du noch, wie so dein erster Eindruck von ihm im Club war?
Ja, also ich muss schon sagen, der ist schon mein Traummann gewesen. Und
wirklich?
Immer noch.
Direkt auf ersten Blick?
Also ich habe immer so beschrieben, wie mein Traummann aussieht und allein nur vom Äußerlichen hat er alle Kriterien erfüllt. Und er hat mir mal erzählt.
Sind die dann groß, braunhaarig?
Ja, ich war so, ich weiß nicht, ich mag irgendwie ein bisschen eine größere Nase bei Männern und ganz komisch. Aber er hat eine richtig schöne Nase.
Eine schöne große
so,
Nase.
Ja, und so, ja, ein bisschen dunklerer Typ und ja, ist auf jeden Fall größer als ich und so 3-Tages-Bart und das war irgendwie da alles, hat alles gepasst.
Mhm.
Und dann hat auch noch charakterlich alles gepasst. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, aber.
Also auch die Art, wie er dich so im Club dann so approached hat, das war für dich auch voll, ja?
Ja, er war schon Gentleman auch von Anfang an, muss man sagen. Und es immer noch. Also er hält mir immer die Tür auf, er hilft mir in meinen Mantel rein, er trägt mich auf Händen immer noch.
Ich finde das wirklich krass, tatsächlich, das merke ich bei mir auch, aber gar nicht auch nur so in diesem krass Dating-Kontext, sondern allgemein bei Männern, mir fällt richtig doll auf, ob mich ein Mann vorlässt oder ob er vorgeht, ob mir jemand fragt, hey, bist du gut nach Hause gekommen? So diese kleinen Sachen, ich finde das so wichtig.
Die machen viel aus, das stimmt.
Komplett. Also ich finde das, und oder auch das, was er direkt so dieses Direkte, dieses so, hey, willst du dich treffen? Weil was soll man mit diesem ganzen Geschreibe?
Eben, oder das was? War auch tatsächlich immer so ein Problem in meinem Dating-Leben davor. Nicht Problem, aber deshalb fand ich immer so ein bisschen nervig. Wenn du jemanden kennengelernt hast, dann hast du erstmal ewig, wochenlang auf WhatsApp oder so geschrieben und es hat sich dann doch nichts dabei, irgendwie kam doch nichts dabei raus. Und das hat mich schon immer so, da dachte ich mir, das ist dann immer so, weiß ich nicht, war immer ein bisschen unnötig.
So schwammig, ja, genau. So nicht wissen, was man will. So, genau. Und auch so, ich meine, und das ist ja auch dann voll, wenn so ein Sergio so sehr direkt ist in seiner Kommunikation und direkt so, hey, willst du dich treffen? Das ist dann direkt so, ah krass, der weiß, was er will. So, der ist irgendwie so straight auch in seinen Gedanken. Der hat, als wenn man irgendwie so einen Typ hat, so, keine Ahnung.
Ja, also keine Ansage voll, machen und nicht so und selber nicht wissen, was sie wollen. Genau, das ist so das Thema.
Ja, man fühlt sich ja auch viel gewollter, beziehungsweise halt ungewollt, wenn es so ein Hin und Her ist. Aber wenn dir jemand sagt direkt so, hey, wollen wir uns treffen? Und dann direkt wieder so, hey, ich mag dich. Und dann so einfach direkt, dann denkst du, krass.
Ja, ja.
Und fühlt sich gewollt.
Ja, und das war auch so eine Sache, die hat er seiner Mutter über mich gesagt. Also er hat gesagt so, hey Mama, ich habe eine kennengelernt und die weiß, was sie will. Und ich habe auch immer zu Sergio gesagt, ja, der weiß, was er will. Und irgendwie wussten wir beide, was wir wollen. Okay. Und das war deswegen einfach eine schön jemanden kennenzulernen, irgendwie, wo wir beide dann doch Ziele im Leben haben und das auch klar kommunizieren können.
Ja, wo es dann auch, das sagt man ja auch irgendwie so, ne, wenn es dann passt, wo es dann sich plötzlich so einfach und leicht anfühlt.
Genau, genau
so. Und das klingt so, als wäre das einfach so. Weißt du, inwiefern er dachte, die weiß, was sie will? Also weißt du, wie sich das bei dir geäußert hat? Zum Beispiel bei Sergio war es direkt dieses Fragen. Mhm. Gab es Dinge, die du gemacht hast, wo er gemerkt hat, krass, die weiß, was sie will?
Ich glaube, das kam von unseren ersten Telefonaten. Wir haben immer am Anfang lang telefoniert und der hatte das mal, glaube ich, am Telefon dann gesagt, er findet es voll toll, weil er hat das Gefühl, dass ich weiß, was ich will. Das, glaube ich, hat er damals zu mir gesagt. Und dann dachte ich mir, ja, das stimmt. Aber witzigerweise habe ich mich auch kurz bevor ich ihn kennengelernt habe, mit mir selber sehr gut, war ich selber mit mir sehr im Reinen. Also ich weiß noch, so in der Single-Phase davor, ich war so knapp ein Jahr Single, nicht ganz, war immer so ein Auf und Ab. Aber kurz bevor ich Sergio kennengelernt habe, war ich so sehr zufrieden mit mir und war so, okay, ich weiß jetzt in meinem Leben, was ich will und war mit mir einfach selber glücklich. Und dann kam Sergio und ich hatte das Gefühl, er war auch mit sich selber glücklich und dann hat es deswegen auch alles sehr leicht gemacht. Und ja, und dann hat er das am Telefon mal so gesagt und dann war ich so, das kann ich nur zurückgeben.
Mhm, ja, schön. War Sergio dann deine zweite Beziehung?
Nein, ich bin tatsächlich, es war meine dritte richtige Beziehung. Also ich hatte schon zwei längere Beziehungen. Ich habe zwar immer all meinen Freundinnen gesagt, ich bin voll die Single-Maus und jetzt will ich wieder Single sein, aber ich bin irgendwie von einer Beziehung immer in die nächste und war erstmal in einer eineinhalbjährigen Beziehung, schon sehr jung, dann in einer zweieinhalbjährigen Beziehung und dann war ich mal knapp nicht ganz ein Jahr Single vor Sergio und das habe ich aber auch gebraucht, glaube ich, da wollte ich dann mal in München mein Leben mal ein bisschen genießen und mich selber sortieren, so wer bin ich, was will ich machen und was will ich im Leben und das habe ich in diesem Jahr eigentlich ganz gut gemacht, ja.
Gab es so während deinen ersten beiden Beziehungen, gab es da irgendwie so wiederkehrende oder gab es da so Probleme, so wiederkehrend, wo du irgendwie oder warum es halt dann auch nicht geklappt hat? Oder?
Wiederkehrend nicht. Ich glaube, das waren zwei komplett andere Beziehungen. Bei dem einen war ich noch ziemlich, bei der ersten Beziehung war ich noch sehr jung. Da war ich einfach noch nicht reif. Das war halt so die erste Liebe. Mhm. Und bei der zweiten, ja, das war am Ende, da waren wir auch zu jung. Und da merke ich, habe ich dann durch die Beziehung, durch Sergio gemerkt, wie schlecht eigentlich die Beziehungen davor waren. Also zum Beispiel so ein Fakt, ich konnte mit meinen Ex-Partnern nie feiern gehen gemeinsam, weil da war immer ein großes Drama und es war einfach immer ganz unangenehm. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie schön das mit Sergio sein kann. Also wir haben beide sehr respektvoll miteinander, unser Umgang ist sehr respektvoll miteinander und wir haben auch nicht so eine Eifersucht, beziehungsweise eine gesunde Eifersucht, aber wir vertrauen einfach extrem. Mhm. Und wir können gemeinsam feiern gehen und wir sind auch in den ersten Jahren sehr, sehr viel feiern zu zweit gegangen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass es klappt und das hat richtig Spaß gemacht. Und da hat er mir erst gezeigt, ja, dass er mit sich selbst auch zufrieden ist und dass er ein gutes Ego, würde ich mal sagen, hatte er. Und deswegen ging das zu zweit.
Voll gut.
Ja, und das ging davor eben noch nicht so.
Du hattest jetzt auch gesagt, ne, nach deiner Trennung warst du ein Jahr Single und wolltest dich so selber sortieren und bist dann am Ende so glücklich gewesen, hast dann halt Sergio kennengelernt.
Genau, ja.
Kannst du rückblickend so sagen, wie du dich so in diesem Jahr halt sortiert hast? Und es ist, man sagt mal voll oft so, ja, wenn du selber mit dem, wenn du dich selber liebst, dann findest du jemanden und das dann kannst du lieben. So. Ja. Könntest du so diese Reise ein bisschen beschreiben? Oder
ist schwierig. Es ist ja wirklich schon länger her.
Ja. Also was glaubst du war oder wie glaubst du, bist du zu diesem glücklichen Single-Ich gekommen, was dann bereit für eine glückliche, gesunde Beziehung war?
Ach, ich glaube, das war einfach, schwierig zu sagen. Ich habe ja schon ein bisschen gedatet und natürlich habe einige Erfahrungen gemacht. Yeah. Und am Anfang habe ich mich dann immer noch in irgendwie Sachen verrannt und dann war es natürlich immer ein Auf und Ab. Dann habe ich halt gemerkt, dieses ganze Hin- und Hergeschreibe mit diesen Jungs, weil Männer waren es ja in meinen Augen dann nicht so, darf ich das sagen?
Ja, auf jeden Fall.
War das halt dann eher nicht das wirklich Wahre. Und ja, ich weiß gar nicht, wie die Erkenntnis kam, aber irgendwie habe ich dann gerade Anschluss in München richtig gefunden und war einfach so glücklich mit meinem Freundeskreis, mit mir selbst. Ich habe einfach gemerkt, ich bin jetzt jung und jetzt ist die beste Zeit meines Lebens eigentlich. Ich war gerade 20, als ich Sascha kennengelernt habe. Ich war 19 bis 20 und dann war ich so, ich habe einfach mein Leben genossen.
Ja.
Und es kam, ich weiß, es gab wirklich keinen genauen Auslöser. Es war einfach so, in meinem Leben hat einfach gerade alles gepasst.
Ja.
Ich war zufrieden, ich hatte eine schöne Wohnung in München, ich hatte ein gutes soziales Umfeld. Ich war mit mir selbst dann, wie gesagt, im Reinen und habe einfach mein Leben genossen.
Aber es ist ja quasi so, ne, du hast dich auf dich konzentriert, so investiert in dich selber, wie du sagst, so eine schöne eigene Wohnung, meine Freunde, meine schönen eigenen Freunde, dann vielleicht auch mit einem beruflichen Weg oder Studium war das ja dann damals wahrscheinlich noch. So auf dich geguckt.
Ja, genau.
Irgendwie. Oder man ist ja, glaube ich, auch so das Ideal, dass man halt nicht so abhängig ist von einem Mann, dass man sagt, ah, ich brauche jetzt einen Mann, um glücklich zu sein, sondern dass man irgendwie denkt, man hat so viel selber für sich, dass man es gar nicht so sehr braucht.
Mhm.
Und dann ist es ja dieser klassische Fall und dann kommt es und sowas. Ja,
ja, das stimmt. Das war wirklich ganz klassisch, ja.
Schön. Was ich auch eigentlich noch fragen wollte, genau, mit was für einem Bild du so aufgewachsen bist als Kind von Liebe, von Ehe, du bist ja auch verheiratet, von Familie. Mhm. Also was war da so dein, mit was hast du so mitbekommen?
Also ich bin eigentlich mit einem sehr positiven Bild von Liebe, würde ich mal sagen, aufgewachsen. Ich hatte immer ein ganz tolles Familienbild. Meine Eltern haben mich, finde ich, sehr, sehr gut erzogen und sehr, sehr viel Liebe investiert in die Familie. Meine Eltern haben sich aber getrennt, als ich 11 Jahre alt war, circa 11. Ich muss aber sagen, und das rechne ich meinen Eltern auch ganz hoch an, die haben diese Trennung, diese Scheidung wirklich mir gegenüber sehr gut gemacht. Also ich glaube, so eine Scheidung ist nie leicht. Und so eine
Bist Trennung, du Einzelkind? Nur ganz
nein, ich habe noch einen Halbbruder.
Ah, okay.
Genau, meine Mutter hat aus erster Ehe noch meinen Bruder mitgebracht. Mhm. Der ist aber eigentlich für mich wie ein Bruder, weil ich bin komplett mit ihm aufgewachsen, der ist älter als ich. Und sie haben das aber wirklich gut gemacht. Also als sie sich dann eben dazu entschlossen haben zu trennen, haben sie keine Streitigkeit mehr vor mir gehabt.
Ah, okay.
Meine Mutter ist auch Scheidungsanwältin, also Anwältin für Familienrecht. Deswegen weiß sie, glaube ich, auch, wie man es nicht machen soll. Und sie hat gesagt, das Schlimmste, was man machen kann, ist es, über die Kinder auszutragen.
Oh ja, ganz schlimm.
Und die Kinder mit reinzuziehen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben dann nie wieder vor mir gestritten. Sie haben sich wirklich zusammengesetzt, auch an meinem Geburtstag, und haben mir das eher positiv verkauft. Und ja, deswegen, sie haben mir das wirklich schön, den Umständen entsprechend sehr schön gemacht. Und auch heute funktioniert es noch sehr gut. Also wir sind jetzt so eine große Patchwork-Familie. Und da muss ich wirklich sagen, auch in den schwierigen Zeiten haben sie das Kind als erstes gesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen das nicht über unsere Tochter austragen, sondern haben sich da selber vielleicht selber zurückgesteckt und haben mir das so angenehm wie möglich halt gemacht. Ja.
Das stelle ich mir auch wirklich so das Schlimmste vor. Es gibt ja aber wirklich solche Horrorgeschichten, wo dann die Kinder halt so wirklich benutzt werden als irgendwie auf eine Seite oder so. Ah, jetzt willst du wieder zum Papa, bist du jetzt auf der Seite vom Vater oder dann zur Mutter. Oder dann gibt es ja auch diese ganz krassen Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Diese, wie heißen diese Blockhaus-Erben, die dann da, wo dann, ich glaube, die Kinder von ihm... Nee, wie war denn das? Irgendwie so entführt hat oder irgendwie so Kram? Also halt wirklich krass.
Ja, ja.
Also halt wirklich, ne, weil so diese krassen Streitigkeiten dann einfach über die Kinder, weil die so krass, ausgelebt werden, aber wie traumatisierend das für so Kinder sein muss.
Ja, das war echt toll, weil meine Mutter sieht ja, die hat mir schon ein paar Mal erzählt, es gibt manchmal so Fälle, die nehmen sie dann schon sehr mit.
Ja.
Und das ist ja eigentlich, wer leidet darunter? Die Kinder leiden am meisten darunter. Und das haben sie wirklich gut gemacht,
Und ich glaube, in dem Moment verstehen die Kinder das ja gar nicht. Aber ich glaube, so wenn die dann erwachsen sind oder im Erwachsenenalter, so dann entwickelt man ja bestimmt halt so irgendwelche Glaubenssätze. Und das ist ja eine traumatische Erfahrung so als Kind, weil du es ja gar nicht einordnen kannst und gar nicht verstehst. Am Ende noch die Schuld bei dir suchst vielleicht. Und man dann wahrscheinlich auch so ein ganz gestörtes Verhältnis irgendwie dazu hat.
Ich glaube auch, ja.
Aber konntest du das als Kind dann, die Scheidung, weil mit 11, weiß ich jetzt auch nicht, wie krass viel man da schon versteht, ich weiß gar nicht, wie weit man ist. Konntest du das so annehmen oder war das trotzdem irgendwie blöd für dich?
Ich konnte es eigentlich ganz gut annehmen. Ja. Also die haben sich beide einen großen Spaziergang gemacht und haben mir das von beiden Seiten aus erklärt. Aber
und wie haben die das erklärt?
Die waren so, jetzt lass uns zusammen spazieren gehen. Und ich war erstmal so, nein, ich will nicht spazieren gehen. Ich war also rebellischer Teenager, obwohl noch relativ jung. Und dann sind wir so einen Winterspaziergang haben wir dann gemacht. Und dann haben sie gesagt, dass sie halt beschlossen haben, dass sie jetzt getrennte Wege gehen, aber dass sich für mich nicht so viel ändert. Ich kann beide gleichmäßig sehen. Für mich wird es dann eher doppelte Geburtstage geben, doppelte Urlaube, doppeltes Weihnachten. Und dann war ich schon so.
Geil.
haben sie mir gut verkauft, ja. So. Und ja, mir war es einfach nur wichtig, dass ich beide halt trotzdem sehe. Und man muss ja auch sagen, die haben jetzt auch nicht so weit weg voneinander gewohnt. Und klar war es erstmal eine Umstellung, aber ich habe es mitbekommen damals in der Schule mit meinen Freundinnen, die auch sowas durchgemacht haben. Bei denen war es alles großes Drama. Mhm. Und bei uns wurde halt sich einfach hingesetzt und miteinander offen geredet. Und dadurch fiel mir das gar nicht so schwer. Also es war, ich habe es akzeptiert und ich habe mit beiden ein super Verhältnis.
Mhm. Ja. Bist du aber dann bei deiner Mama aufgewachsen?
Ja, genau. Also eigentlich dann bei meiner Mama, aber ich war ja eigentlich jedes Wochenende bei meinem Papa oder jedes zweite Wochenende bei meinem Vater. Und wir haben auch immer Urlaube gemacht. Das war uns ganz heilig. Immer unsere 2 Wochen Sommerurlaube und im Winter immer noch eine Woche Skifahren mit beiden, immer jeweils einzeln. Ja.
Aber glaubst du, dass du trotzdem auch wenn die Scheidung trotzdem halt sehr, sehr gut gelöst wurde und so und euch das oder dir das gut, ja, das auch so ja ein bisschen mit dir ja auch der Prozess vielleicht dann so war, du warst, also in dem offen kommuniziert wurde und so. Aber glaubst du trotzdem, dass es so ein bisschen Spuren in Anführungszeichen hinterlassen hat?
Ich glaube nicht. Ich finde, das ist ja heutzutage, ist das ja eigentlich schon gang und gäbe, dass viele Eltern sich trennen, dass viele Ehen nicht bestehen bleiben. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt bei mir irgendwie negativ belastet hat. Ich bin halt so aufgewachsen. Ich sehe das dann, wie gesagt, eher positiv, weil sie eben diese schlimme Phase so positiv mir gegenüber umgewandt haben. Also sie haben sich seitdem auch nie wieder von mir gestritten. Und das ist dann eher wieder was Positives.
Und davor hast du es mitbekommen?
Ja, ein bisschen schon, aber auch nicht so viel, aber ja.
Ja.
Und dann seitdem nicht mehr, ja.
Ja, aber ich meine auch eher so quasi, wenn du auch, weil gerade ist es ja wirklich so, ne, super viele Ehen werden geschieden. Ich glaube, jeder ist das jede zweite, jede dritte, keine Ahnung, also viele. Aber auch in dem Sinn, dass man sich dann denkt, meine Eltern haben sich auch geschieden, kann gut sein, dass ich auch mich mal scheiden lasse. So, dass man so ein Bild eher von Ehe hat vielleicht, das meine ich auch so ein bisschen, weißt du?
Nee, habe ich gar nicht. Ich bin so, ich mache was, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig.
Okay.
So bin ich. Und ja, wir haben auch deswegen erst relativ spät geheiratet, würde ich mal sagen. Wir waren ja schon, obwohl wir waren noch sehr jung. Wir haben geheiratet, als ich 28 Jahre alt war.
Ja.
Und es war schon gut überlegt, die 8 Jahre Beziehung davor. Da wusste ich schon, okay, das wird für immer passen. Und ich glaube auch, also es ist nach wie vor so, dass ich sehr glücklich bin und glaube, dass es wirklich bis zum Lebensende so sein wird.
Schön.
Ganz schön schnulzig, aber ja.
Schlimm, wenn du jetzt sagen würdest, ich weiß nicht. Aber es ist echt so, wenn ihr so auch das verflixte 7. Jahr überstanden habt.
Da haben wir uns verlobt im 7. Jahr. Am 10.10.2020.
Ah, okay. Wolltet ihr so das 7. Jahr bewusst abwarten oder war das so geplant?
Nee, gar nicht. Ich habe ihm eigentlich eher mal verboten, mir einen Antrag zu machen. Ich habe immer gesagt, du machst mir keinen Antrag, ich bin noch viel zu jung.
Okay.
Also als ich ihn kennengelernt habe, in den ersten Jahren danach, da war ich ja noch im Studium. Und ich weiß nicht, ich habe erst gearbeitet, als ich ihn kennengelernt habe. Er war noch in seinem Studium. Er war dann fertig, hat zum Arbeiten angefangen und ich habe dann zum Studieren angefangen. Also wir haben es ein bisschen umgekehrt gemacht. Und dann habe ich mich irgendwie zu jung gefühlt und war immer so, nein, du darfst mir noch keinen Antrag machen. Ich bin noch zu jung. Und irgendwann hat er dann, glaube ich, mal gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt mache ich mal den Antrag. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich dachte, vielleicht ein Jahr danach, kommt vielleicht was, aber da war ich dann sehr überrascht.
Er ist ein Tick älter, ne?
Er ist 6 Jahre älter als ich, genau. Also ich war 20 und er war 26, als wir uns kennengelernt haben. Fand ich aber ganz gut, weil er war schon eine gewisse Reife, vielleicht hat er schon gehabt, schon einiges erlebt.
Ja, deshalb hat er direkt gefragt.
Genau,
genau. Willst du essen gehen?
Ganz genau.
Weil er auch sich so dachte, ey komm.
Was für rumgeschreibe ich, was ich will im Leben.
Ja, voll. Manchmal. Ja. Ich sag dir nicht immer was aus, das Alter von Männern, aber ich denke mir das auch manchmal, ist schon gut, wenn da einfach schon ein bisschen was passiert ist.
Eben, ja.
Ne?
Ja, das
und man
stimmt.
Irgendwie auch schon so für sich, oder du hast ja auch für dich so gemerkt, so, irgendwie so dieses Geschreibe, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf.
Ja, ja.
Und dann weiß man ja, wie man es dann doch haben will.
Das stimmt, ja.
Aber war das trotzdem für dich auch immer so ein Plan, mal zu heiraten? Oder so war das immer so ein Traum? Hast du das dir auch immer so ausgedacht? Weil ihr habt ja noch sehr schön geheiratet und auch sehr, ich weiß nicht, war das groß, keine Ahnung, aber ist schon sehr... Wurde Wert drauf gelegt, sag ich mal, auf eine schöne Hochzeit. War das immer so ein Traum von dir schon immer, dass du das so ausgemalt hast, ich will mal heiraten, ich will mal Kinder haben? Oder wie war da so dein Plan? Oder hattest du keinen Plan?
Also ich muss ehrlich gesagt schon sagen, dass ich in meinem Leben auf jeden Fall mal heiraten wollte und Familie gründen will. Ich bin da irgendwie ganz klassisch und war schon so immer ein Traum. Aber ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich will mit 26 heiraten, mit 27 Kinder, mit 29 ein Haus bauen. Also das war jetzt nie so, dass ich da so einen konkreten Plan hatte. Ich wusste, ich will das in meinem Leben, aber ich dachte, das kommt schon alles, wie es kommt. Und es entwickelt sich, wie es entwickelt, ja. Und dann kam es so, wie es kam. Aber war schon so ein Traum, ja, muss ich schon sagen.
Was? Oder bist du auch so eine, die sich schon recht früh so wusste, wie sie heiraten will und so?
Nee, das gar nicht.
Und so ein Kleid, sich schon aus so
Nee, da war ich, das Denkmal von mir immer. Aber ja. Nee, das habe ich alles relativ spontan gemacht.
Ja.
Auch die standesamtliche Hochzeit habe ich sehr spontan geplant. Da hat es am Tag davor irgendwie dann ein Gewitter vorhergesagt. Und dann habe ich am Abend davor einfach mal bei Restaurants angerufen, weil ich hatte nur eine Outdoor-Location.
Okay.
Und habe dann einfach gesagt, ja, ich heirate morgen. Oh Gott. Du könnte ich da vielleicht noch bei euch rein. Und dann waren die total panisch. Wie morgen? Und ich so, bis um 23 Uhr habe ich meine komplette standesamtliche Hochzeit nochmal umgelegt.
Ach krass.
Auf Indoor. Und auch noch am Tag davor noch eine Hochzeitstorte bestellt. Ich war erst so, ich brauche keine Torte. Am Tag davor war ich so, vielleicht doch.
Ach krass.
Aber ich habe es dann irgendwie hingekriegt.
Hast du alles alleine auch gemacht?
Ja. Also ich, klar, ich hatte ein bisschen Hilfe von meiner Mutter.
Ja.
Weil ich habe am Tegernsee geheiratet und die kommt ja daher.
Mhm.
Und die hat mir dann schon so ein paar Namen genannt, wo ich anrufen kann. Und dann habe ich schon manchmal so gesagt, ja, ich bin die Tochter von bla bla bla. So, dann wussten sie schon ein bisschen, wer ich bin. Aber ja, ich habe das alles alleine geplant.
Und hat dich das gestresst oder fandest du das schön, das so zu planen?
Beides. Es war irgendwie schön, aber es war schon sehr stressig. Vor allem dann haben wir nochmal groß geheiratet, kirchlich.
Ja.
Und da kamen dann 150 Gäste. Und es war dann schon so, okay, das ist schon sehr viel Verantwortung gewesen. Was ist, wenn da was nicht klappt? Aber ich habe das alles irgendwie auf mich zukommen lassen und ich dachte mir, mein Gott, wenn was nicht klappt, dann ist es halt so, das darf man sich auch nicht zu, also nie, man darf es nicht zu ernst nehmen, man darf es nicht irgendwie zu verbittert wollen. Ich habe mir gedacht, das ergibt sich schon alles und es hat sich dann auch alles ergeben und es war dann alles sehr schön.
Aber das ist halt schon, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, weil so eine Hochzeit ist ja so voll der intime Moment für so das Paar, ist ja voll, also voll das Krasse, was da zwischen euch passiert.
Mhm.
Und dann einfach irgendwie so ein bisschen diesen Fokus da behalten zu können, hey, das machen wir gerade für uns und nicht für diese 150 Leute, weil ich glaube, man kann dann schon, ich glaube, ich wäre voll so ein Typ, so dass ich mir denke, boah, haben die gerade eine coole Zeit, ist für die gerade ein cooler Tag, macht es den Spaß, ist es lustig, schmeckt das Essen.
Ja,
also ich glaube, ich wäre so, bei mir wäre so voll Gefahr, dass ich so von einem Außen wäre und mir so die ganze Zeit Gedanken machen würde über die anderen.
Mhm.
Und dann kannst du es ja irgendwie auch selber nicht mehr so krass genießen.
Mhm.
Konntest du da für dich so dann irgendwie eine Balance haben oder hattest du dann auch so Gedanken?
Ein bisschen auch. Also tatsächlich ging es mir auch ein bisschen so. Ich muss aber sagen, bei der Standesamtlichen waren wir nur ein ganz kleiner Kreis. Da waren wir nur, ich glaube, nicht mal ganz 20 Leute.
Mhm.
Und da war das dann schon eher so für uns. Und das war dann sehr emotional und war wirklich eine Traumhochzeit so. Und da haben wir das ja eigentlich schon durchlebt und deswegen war bei der Großen, da dachte ich mir, ja klar war ich aufgeregt und ich wollte, dass sie da Spaß hat, aber da war ich das ein bisschen, habe ich das alles ein bisschen lockerer gesehen. Ich habe mir gedacht, wir haben ja schon unseren Moment gehabt und so der ganz emotionale, intime, sage ich mal, mit dem ganz kleinen, engsten Kreis und deswegen war ich da ein bisschen entspannter. Aber ja, der Druck war schon ein bisschen da, dass man sich denkt, okay, hoffentlich hat jeder Spaß, hoffentlich gefällt es jedem, aber im Endeffekt, es geht der Tag so schnell vorbei, man kann es eh nicht steuern und wenn du selber gut drauf bist und gute Laune verbreitest, ich glaube, dann lässt sich das auch anstecken und so haben wir das dann gehandhabt, ja.
Würdest du dann auch sagen, dass deine standesamtliche Hochzeit die emotionalere war?
Eigentlich nicht. Das war zwar so geplant von mir im Kopf, aber dann in der Kirche die ganze Atmosphäre und das war dann, ja, war dann doch nochmal ein bisschen emotionaler fast.
Ja.
Mhm.
Inwiefern, so für dich oder?
Ja, wir standen halt dann, als ich vorgelaufen bin zum Altar mit meinem Vater. So, das war schon immer so ein Traum von mir, dass mich mein Vater mal vorführt zum Altar und mich übergibt. Und dann hat mein Vater noch so rührende Worte zu Sergio gesagt. Er so, ich übergebe dir jetzt meine größte Prinzessin. Und dann habe ich so geweint.
Oh.
Und ich war so, und ich wollte mein Make-up nicht zerstören. Und das war schon mal sehr emotional und dann, ja, ich weiß nicht, nur ihm gegenüber zu stehen, da haben wir auch alles andere vergessen, muss man auch sagen. Und das war dann, hätte ich nicht gedacht, aber das war sehr, sehr emotional, ja.
Mhm. Gabst du sonst so ein, war das, oder würdest du sagen, das war so der Emotion, also wenn du so an einen Moment zurückdenkst, an deine, sagen wir, kirchliche Hochzeit oder so, war das dann, war das so der krasseste Moment, dann da vorne zu stehen? Oder gab es einen anderen Moment? Was war so für dich das Krasseste an dem Tag?
Schon der Weg zu ihm, es hat sich ewig angefühlt, bis man da vorne ankommt. Und dann, wie wir uns dann gegenüberstehen und in die Augen schauen und das war schon so.
Hat er auch geweint?
Ja, und das war dann für mich noch schlimmer. Ich habe mich eher noch zusammengerissen und dann habe ich nur bei ihm so die Träne gesehen und dann war ich so, okay, ja.
Davon träume ich auch mal. Ich will schon eigentlich, dass mein Mann bei meiner Hochzeit weint.
Ja, ich will jetzt nicht so Rotz und Wasser, aber so ein kleines
Tränchen. Schon so sehr gerührt sein.
Ja, doch. Und die Art und Weise, wie er dich anschaut und so, das ist schon schönes Gefühl.
Voll schön.
Mhm.
Gibt es aber auch so irgendwelche Sachen, so die du im Nachhinein anders machen würdest? Jetzt, weil was so Planung angeht, angenommen, uns hören jetzt die Leute zu, die gerade eine Hochzeit planen. So, gab es irgendwas, was du anders machen würdest?
Vielleicht alles ein bisschen früher planen. Also ich habe halt so einen
nicht halb, einen Tag vorher die Torte bestellt?
Ja, das war bei der Standesamtlichen, genau. Aber bei der kirchlichen, ich habe so ein halbes Jahr im Vorhinein angefangen. Ja, nehmt euch noch mehr Zeit. Und auch mit den Kleidern, lasst euch da Zeit. Also ich finde das ja eh ein bisschen wild. Man muss ja schon so früh seine Brautkleider anprobieren und aussuchen. Und es dauert dann total lange, bis die kommen und bis die dann fertig sind. Bei mir war das wirklich dann, ich glaube, eine Woche vor Trauung erst fertig, mein Kleid. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen gestresst. Da würde ich sagen, macht das irgendwie für euch, macht das alleine. Ja. Nimmt vielleicht auch gar keine Freundinnen mit oder nur wirklich nur eine Person, die ihr sehr vertraut. Und ja, genießt es einfach für euch. So, schaut euch das Kleid an, wenn ihr es anprobiert. Wenn ihr das richtig fühlt, dann ist es das Wahre. Ich habe jetzt auch nicht geweint. Ich war dann einfach nur so, ich habe alles schön gefunden, aber dann war eins, da war ich so, okay, in dem sehe ich mich. Mhm. Und dann habe ich das noch abändern lassen und dann war ich so, okay, das ist es. Aber so als Tipp, Zeit, plant Zeit ein. Mhm. Und es muss auch nicht alles perfekt sein. Es wird irgendwas wird schief gehen, ein bisschen locker sein. So. Mhm. Passiert halt. Aber ist schon okay, ihr seid ja wegen der Liebe da und nicht voll wegen allem anderen, ja.
Das ist halt, glaube ich, wirklich die Kunst, da so diesen Blick zu behalten,
ja.
Um was es eigentlich wirklich geht, stelle ich mir so vor, keine Ahnung. Und auch einfach, wie du sagst, so diesen Druck, weil man sich auch denkt, so krass, ist so der einzige, das erlebt man ja im besten Fall nur einmal.
Ja, ja.
Und dann zu wissen, ja okay, das ist jetzt ein Tag in meinem ganzen Leben und dann muss der perfekt sein. Ja, das glaube ich echt krass oder stelle mir schon schwierig vor, da so diesen richtigen.
Ich glaube aber, das ist falsches Gedankengut. Das
scheinen und dreimal.
Nee, aber man darf nicht so sagen, das muss jetzt der beste Tag meines Lebens sein.
Ja, ja.
Man muss einfach so denken, das ist zwar jetzt dieser eine Tag, aber das ist ja wirklich so eine Feier der Liebe und ich finde, das sollte wirklich im Vordergrund stehen, dass man einfach ja die Liebe feiert und nicht die Perfektion, dass das ein perfektes Fest wird, sondern ihr steht im Mittelgrund. Und ich habe das Gefühl, wenn das Brautpaar sich wirklich liebt, dann steckt das halt auch an.
Ja.
Und bei uns ist auch ein paar Sachen sind schief gegangen, das haben die Leute gar nicht mitbekommen und das war dann auch völlig fein. Also ja, einfach locker nehmen.
Voll schön.
Ja.
Ich würde noch einmal zurückspringen zur Kennenlernphase.
Ja.
Also es klingt jetzt erstmal alles super und das haben wir auch vorhin schon gesagt, so wenn man merkt, wie einfach es plötzlich sein kann.
Ja.
Aber gab es trotzdem auch irgendwelche so Sachen in der Anfangsphase oder generell in der Beziehung, so Herausforderungen oder irgendwie was so schwierig war für euch?
Witzig, dass du sagst, weil in der Anfangszeit hatten wir tatsächlich unsere größte Herausforderung, würde ich sagen. Mhm. Weil Sergio hat damals nicht in München gelebt. Also er ist zwar in München aufgewachsen, aber er hat in Freiburg Medizin studiert. Und als ich ihn kennengelernt habe, war zwar schon gegen Ende des Studiums, noch nicht ganz, aber es war klar, dass er noch 1 bis 1,5 Jahre in Freiburg sein muss. Und als ich ihn kennengelernt habe, hat er gerade seine Doktorarbeit angefangen und das hat ja sehr viel Zeit und alles in Anspruch genommen. Und ich habe ihn sozusagen kennengelernt, wir hatten eine Woche in München und dann musste er schon wieder zurück. Und dann war das schon so, okay, Fernbeziehung, ich hatte ein bisschen Respekt davor. Aber mit Sergio lief das einfach super. Wir haben gesagt, okay, wir schaffen das. Wir haben jeden Tag telefoniert, haben uns jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende gesehen. Ich habe damals ja noch gearbeitet. Mhm. Also ich konnte nicht mal eben so schnell zu ihm ziehen. Er konnte auch nicht weg. Und wir haben das aber dann so geregelt, dass wir uns eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende sehen. Mhm. Und dann auch in den Ferien oder in Urlaubszeiten dann noch länger. Mhm. Und haben das dann eigentlich so ein Jahr lang gemacht. Und ja, das war irgendwie auch ganz aufregend. Also es hat auch sehr frisch gehalten. Mhm. Ich bin heute noch, wenn ich irgendwie so zum Hauptbahnhof fahre oder zu irgendeinem Bahnhof, da habe ich immer noch so ein Kribbeln im Bauch, weil ich mir denke, jetzt hole ich ihn gleich ab. Ist immer noch so, ja. Und das war die ersten 1,5 Jahre. Das war schon ein bisschen eine Herausforderung, weil man sich dann immer sonntags wieder verabschieden musste und so. Aber ich bin der Meinung, wenn man das will, dann schafft man das auch. Mhm. Und so war das bei uns. Wir hatten halt täglich Kontakt und dann ist ja auch danach gleich direkt zu mir gezogen.
Ah ja.
Also von Fernbeziehung zu Zusammenziehen.
Okay.
Ganz schnell.
Aber war das auch, als du das dann erfahren hast, dass er gerade noch in Freiburg lebt, war das dann auch so ein kurzer Gedanke, so, will ich das? Also beziehungsweise, ich weiß nicht, wann du es erfahren hast, ich weiß auch nicht, wie schnell seid ihr denn eigentlich zusammengekommen dann?
Nach 2 Monaten haben wir es so offiziell gemacht, aber eigentlich haben wir uns schon exklusiv gedatet, sagt man ja heutzutage so.
Ja. Ja.
wir haben uns kennengelernt und dann war das schon so, ich war schon sehr beeindruckt von ihm und ich war schon, okay, wow, ich finde den richtig gut, richtig, richtig gut. Und es hat halt auch nie aufgehört, dass ich ihn so richtig gut finde bis heute.
Ja, okay.
Und das war von uns beiden aus. Wir hatten so ein Interesse, dass wir uns einfach täglich gesehen haben und dann täglich Kontakt hatten. Und nach 2 Monaten haben wir dann nochmal so in der Bar drüber gesprochen. Das war witzigerweise der Freitag vor der Wiesn. Also ist jetzt in ein paar Tagen soweit, dass es dann offiziell beschlossen wurde, dass wir halt jetzt eigentlich keinen anderen mehr sehen möchten.
Ja, vor der Wiesn auch gut, dass man da einmal...
Ja, ne, war mutig auch, weil auf der Wiesn mit meinen Ex-Partnern und so gab es da immer Streit, weil ja, das ist ja schon immer eine wilde Zeit, aber wir sind dann jeden Tag auf die Wiesn gemeinsam gegangen. Ich glaube, wir waren 12 Mal gemeinsam auf der Wiesn und wir konnten das total easy machen. Also er war auch so schön, auch wenn er mich irgendwie Leuten vorgestellt hat, er hat mich nie versteckt, er hat mich nie so zurückgehalten und so niedrig gemacht, sondern er hat mich immer direkt so zur Seite genommen, gesagt, das ist die Theresa, das ist meine Freundin, hat mich allen vorgestellt, hat mir einfach immer ein gutes Gefühl gegeben, wenn ich unter fremden Leuten war, unter seinen Freunden war und auch andersrum. Ich habe ihn auch mal gleich, ich so, das ist der Sergio, mein Freund und so, und das war dann irgendwie dadurch, dass wir da so schön kommuniziert haben und auch offen ausgesprochen haben, ja, das ist jetzt vielleicht einmal eine Verflossene oder so von ihm gewesen. Das war okay für mich, weil er ist ja mit mir jetzt hier und er hat mich sozusagen gleich so genommen und hat mich nicht verstecken müssen und war nicht so, mich drunter zu drücken, sage ich mal, mich klein zu halten, sondern das Gegenteil. Er hat mich eher so
stolz gelobt. Stolz auf seine Freundin, wollte ich dir so zeigen. Ja. Aber hattest du je bei ihm oder vielleicht auch allgemein, das ist ja auch, glaube ich, oft auch so ein Ding, so Kennenlernphasen, nee, ich schreibe ihm jetzt nicht oder so, nee, ich mache mich ein bisschen rar. Mhm. Hattest du je das Bedürfnis, sowas zu machen? Also man würde sagen, Spielchen spielen?
Mit ihm gar nicht.
Okay.
Davor ja, bei ihm nicht.
Nee?
Ich weiß nicht, das hat auf einmal aufgehört. Es war bei allen davor, ja.
Was hast du da so gemacht?
Ich habe die alle mal geghostet.
Okay.
Also ich war mal ganz nett und war so mit denen geschrieben und dann habe ich immer, ich weiß nicht, mich hat es dann irgendwann, war ich so, nö. Tschüss. Aber dann war ich wieder nett, wenn ich sie wieder getroffen habe. Okay. Dann war ich immer so, hi, wie geht's? Gut. Dann kam sie wieder an. Wieder nicht geantwortet. Das war irgendwie so mein Ding, alle zu ghosten.
Okay.
Weil selbst hatte ich das
weißt du warum?
Ja,
also weil
einfach
du sie dann nicht interessant fandest oder so selbstschutzmäßig, weil du...
Nee, weil ich sie eigentlich nicht so... Also ich fand die schon gut, aber ich wusste so, okay, irgendwie passt dann doch nicht 100%.
Okay.
Aber ich halte sie mir mal so warm.
Ah, okay.
So, das war meine Taktik.
Ah, ja, ja.
Mhm.
Okay, und bei Sergio war dann alles?
Nee, da war das ganz komisch. Da war das einfach, ich wollte gar keine Spielchen spielen. Klar war ich aufgeregt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt irgendwie doof geschrieben ist oder so. Aber der war da einfach erwachsen genug. Und der hat mich auch auf einmal angerufen. Ich habe davor ja immer nur geschrieben mit allen immer. Und mit ihm habe ich nie so richtig hin und her geschrieben. Wir haben dann telefoniert.
Okay.
Und dann haben wir einfach mal stundenlang am Anfang in der Fernbeziehung immer täglich telefoniert.
Und kannst du dich dann an so einen Moment erinnern, wo du so... wirklich so richtig krass gemerkt ist, okay, das ist mein Mann, so den heirate ich. Gab es so einen Moment?
Es gab nicht so einen direkten Moment, dass ich gesagt habe, ja, den will ich jetzt heiraten. Nee, das gab es nicht, aber ich muss schon sagen, innerhalb der ersten Jahre war ich immer so, mein Gott, das ist so perfekt. Ich glaube, das ist ja so, ich glaube, das ist mein Partner fürs Leben.
Und das hast du recht früh schon so gemerkt dann?
Ich glaube, nach den ersten 2, 3 Jahren war ich schon so, okay, das passt alles. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, vielleicht will ich den schon mal heiraten, so habe ich schon gedacht. Aber ich war halt noch viel zu jung. Ich meine, ich hatte wirklich andere Prioritäten. Ich war 20, als ich ihn kennengelernt habe. Er war 26. Wir waren mitten in unseren partywilden Zeiten. Und da hatte ich jetzt nicht so die Prioritäten auf Ehemann finden und mal heiraten. Das war eher so, wir genießen jetzt unser Leben. Wir sind jung, wir gehen aus und haben gerade so die beste Zeit unseres Lebens. Mhm. Da war das eher so... ja, eine spaßige Zeit, die wir halt so miteinander erlebt haben. Und ja, man muss aber sagen, wir sind dann gemeinsam erwachsen geworden. Also wir hatten ja wirklich eine längere Beziehung. Also wir haben immer noch eine lange Beziehung. Aber wir sind halt einfach, wir haben miteinander erwachsen geworden. Und dann hat man schon gemerkt, als es dann alles ein bisschen ernster wurde mit Job und generell auch so im Freundeskreis, was sich alles entwickelt habe ich dann schon gemerkt, ja, das passt bei uns alles. Ich will den schon heiraten.
Ja, okay. Was ja auch voll oft ein Thema ist, wenn man so krass verliebt ist und so, dass man so in seiner Bubble ist und dann gibt es nur noch so diesen einen Menschen.
Mhm.
Hast du da irgendwie so gemerkt, dass sich das so in Anführungszeichen vielleicht negativ oder irgendwie auch so auf Freundschaften oder so ausgewirkt hat oder auf dich selber auch? Weil es ist ja dann oft so, dass man quasi auch nur noch so dieses, ich und mein Partner, ich und mein Partner und man sich dann selber auch so ein bisschen als Einzelperson vergisst manchmal, weißt du, was ich meine? So, dass man halt nicht mehr so viel so nur in sich investiert, was will ich eigentlich, was will ich, sondern weil man sehr dann so im Fokus ist. Gab es sowas oder wie blickt, oder auch selbst wenn es das bei euch nicht gibt, oder wie blickst du darauf, dass man das für sich selber beibehält, dass man sich selber noch im Fokus hat, noch guckt, in sich, ich kann nicht reden, Alter, in sich selber noch so Zeit investiert und so Kram, weißt du?
Ja, ja.
Das waren gerade viele Fragen in einer.
Ja. Ich, Ich würde sagen, das war in meinen Ex-Beziehungen so. Da war ich immer so alles für den Partner und ich gebe alles auf. Und so, da habe ich mir dann eben in meiner Single-Zeit dann geschworen, das werde ich nie wieder so machen.
Okay.
Ich will für mich ein schönes Leben führen und wenn da der Partner da dazu kommt, dann ist es so schön, dann können wir das gemeinsam führen. Aber ich mache trotzdem noch, ich nehme trotzdem noch meine Zeit und ich mache alles für mich. Aber ja, mit Freundinnen. Ich glaube, es ist normal, dass man erstmal mit dem Partner ganz viel Zeit verbringen will und dann vielleicht ein bisschen die Freundinnen vernachlässigt. Habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht, aber ich glaube und ich hoffe, dass sich das noch in Grenzen gehalten hat, eben weil wir so jung waren und noch so viel feiern gemeinsam gegangen sind. Also wir sind dann einfach mit meinen Mädels und mit seinen Jungs zusammen feiern gegangen und das hat dann sich dann eher so kombiniert und ich glaube, das war in Ordnung. Ich muss vielleicht mal meine Freundin anrufen und fragen. Aber wir sind immer noch ganz gut. Deswegen.
Wir sind immer noch befreundet.
Ich glaube, es hat gepasst, ja. Und die mögen ihn auch alle, deswegen.
Das ist auch wichtig.
Ja. Ja.
Ist auch voll wichtig, finde ich, dass die Freunde, weil das ist ja auch voll am entspanntesten einfach. Ich denke mir das sowieso allgemein, auch unabhängig vom Partner, ist ja voll geil, wenn du einfach deine Freunde so zusammenschmeißen kannst, gefühlt. Mhm. Weil dann hast du ja so, das klingt jetzt so dumm effizient, aber du hast halt mehrere Leute gleich auf einmal so abgehakt mäßig, weißt du?
Ja, ja.
Und wenn das dann auch noch mit dem Freund geht, ist ja voll perfekt.
Ja, das stimmt.
Wenn du alles so, alle sehen kannst.
Ja. Obwohl man sagen muss, ich finde, er hatte so sein Leben und ich hatte so mein Leben und wir haben es schön ergänzt, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt das eine komplett was aufgegeben hat. Mhm. Also er hat immer noch seine Freunde, ich habe immer noch meine Mädels und das kombiniert sich immer sehr schön, aber wir machen trotzdem beide noch, ich mache meine Mädelsabende, er geht mit seinen Jungs irgendwie Skateboard fahren, er geht gerne Skateboard fahren, das ist sein Hobby. Mhm. Und er hat eben noch sein Hobby und ich habe meine Hobbys und das erlauben wir auch gegenseitig und das unterstützen wir auch total.
Das ist wichtig.
Und genau deswegen, also ich finde es ganz wichtig, dass jeder sich für sich noch trotzdem noch sein Leben weiterführt und nicht alles einfach hinschmeißt für den Partner. Das haben wir auch nicht gemacht.
Nee. Ja, dass man halt nicht vergisst, dass man trotzdem noch eine Einzelperson ist. Also du bist ja trotzdem noch ein einzelner Mensch und ich glaube, vielleicht auch ist es was, die Gefahr besteht ja auch, wenn man jünger ist, dass man so denkt, man ist so eine Einheit. Mhm. Man ist so eine Masse.
Ja.
Und man weiß, ich kenne zum Beispiel auch so dieses Gefühl bei meinem ersten Ex-Freund zum Beispiel. Ich wusste gar nicht so, wo höre ich auf, wo fängt er an. Also es hat sich so angefühlt, wir sind so eins. Und dadurch vergisst du dich ja auch.
Das
und einfach so zu wissen, hey, wir sind zwei Menschen und entsprechend kümmert sich auch jeder um sich noch.
Ja, ist ganz wichtig für sich selbst auch eben.
Ja.
Weil sonst wirft man es auch dem anderen, glaube ich, immer vor, indirekt irgendwie. Mhm. Weil ich habe alles für dich aufgegeben und dann macht man sich so abhängig.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding, Unabhängigkeit.
Voll.
Ja.
Es ist ja eine sehr glückliche, tolle Beziehung, eine Bilderbuchbeziehung. Was würdest du sagen, ist so euer persönlicher Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung?
Ganz klar, Kommunikation. Also ich finde das sehr wichtig, dass man einfach über alles reden kann. Und dass man auch sagt, was man will und nicht nur erwartet, dass es die andere Person versteht, ohne dass man es ausspricht, sondern einfach, dass man miteinander reden kann, dass man immer ein offenes Ohr für einen hat und ja, verständnisvoll und respektvoll miteinander umgeht, aber dass man auch gemeinsam lacht und vielleicht auch denselben Humor teilt und ja, aber wirklich Kommunikation. Ich habe das Gefühl, dann kommt es nicht zu vielen Missverständnissen und dann gibt es gar keine Streitigkeiten, wenn man einfach immer offen kommuniziert.
Musstet ihr das lernen oder konntet ihr das schon immer?
Das hat sich bei uns tatsächlich von Anfang an so ergeben. Aber ich rede auch sehr gerne sehr viel und er auch. Deswegen haben wir
also dir fällt es nicht schwer, so deine Gefühle oder das, was du fühlst oder deine Bedürfnisse so in Worte zu fassen?
Nee, mit ihm fühle ich mich da ziemlich sicher. Also er gibt mir da eben auch so einen Safe Space. Also ich muss mich bei ihm auch nicht schämen. Also ich kann ihn wirklich alles fragen und er hat auch irgendwie immer eine Antwort parat. Ich schaue auch sehr zu ihm auf. Ich habe mir auch immer gerne Partner gesucht oder vor allem bei Sergio habe ich das gemerkt, dass ich mir einen Partner wünsche, zu dem ich aufschaue, von dem ich was lernen kann, wo ich eben, ja, von dem ich eben, ja nicht, wie soll man das sagen, der mich weiterbringt im Leben, der mich motiviert im Leben und das ist er 100%. Also er unterstützt mich ohne Ende, aber er motiviert mich auch im Leben voranzubringen und das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft von ihm, ja.
Das ist wichtig.
Mhm.
Sehr wichtig.
Ja.
Dass man, auch da ist ja ein Punkt, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich selber nicht, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt irgendwie, sondern dass man irgendwie sich zusammenentwickelt und
genau,
auch gerade, wenn man auch sich so jung kennenlernt und so, dass man auch, wie du auch gesagt hast, zusammen erwachsen wird und auch das Gefühl hat, man, sagen ja auch, wie so zusammen die beste Version seiner selbst werden und sein.
Ja.
Das ist ja voll schön, wenn man sich da so unterstützt.
Ist schon wichtig, dass man sich unterstützt, ja.
Ja. Gibt es sonst Sachen, Ich meine, ihr seid jetzt schon lange zusammen, 10 Jahre. Mhm. So Sachen, die ihr so macht, um eure Beziehung so fresh zu halten, so irgendwie, weil es gibt ja, ja bestimmt auch Menschen, die dann so irgendwie gemütlich klar, Alltag, werden. Ja. Genau, wie macht ihr das?
Wir versuchen mindestens einmal die Woche wie so eine Art Date Night oder Ausflug oder irgendwas zu machen. Das kann sein, dass wir einfach schön essen gehen zu zweit. Es muss aber auch nicht, es kann auch was ganz Banales sein, indem wir irgendwie einfach nur im Sommer abends noch zum See fahren, reinspringen, uns eine Pizza auf dem Steg teilen irgendwo und Sonnenuntergang anschauen. Aber auch viel, viel reisen. Ich finde Urlaube gemeinsam wahnsinnig schön und wichtig, weil irgendwie ist das, also ich persönlich finde mal ganz, ganz, ganz dankbar, wenn ich mit ihm reisen kann, neue Welten entdecken, neue, ja, genau, und einfach zu zweit eine schöne Zeit bringen, aber vor allem halt einfach versuchen, einmal die Woche rauszukommen, alles Mögliche machen, irgendwelche Erlebnisse ins Museum gehen, irgendwie spazieren zu gehen, Schneewanderung im Winter, wenn kein Schnee liegt, dann halt irgendwie Eislaufen gehen oder irgendwie sowas in der Halle, ich weiß nicht. Irgendwie halt, dass es aufregend bleibt. Mhm. Also einmal die Woche.
Und wie glaubst du, kannst du so dieses, weil du hast ja voll, ich glaube, also das merkt man auch, wenn du so über ihn redest, du hast schon voll noch so dieses so ein romantisches Bild einfach von ihm auch, so wie du sagst, so, ja. du, dass du so, ich weiß nicht, das kann man gar nicht so beschreiben. Du findest deinen Mann halt irgendwie echt so sautoll,
ja.
glaube ich.
Ja, wirklich. Ich finde ihn echt toll.
Wirklich so, ja. Aber wie glaubst du so, kannst du dir das so behalten? Mhm. Weil es sind ja 10 Jahre und ja, man kennt sich ja auch in so ganz anderen Situationen. Ja. Ist es dann auch so, dass ihr da wirklich auch so Grenzen voneinander zieht, dass ihr sagt, hey, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass man so gewisse Momente auch nicht zeigt oder, also weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel auch, dass du sagst, hey, ich schmink mich jeden Tag für ihn zum Beispiel.
Ja, das
mach
ich jetzt auch nicht mehr. Das habe ich am Anfang schon gemacht. Am Anfang war ich schon so ganz eitel und habe mich da immer geschminkt. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber
nee, so als Beispiel, dass man einfach noch so dieses schöne Bild, weil irgendwann, früher oder später, merkt man ja eigentlich schon in der Regel, hey, ist auch nur so ein Mensch, der
Ist auch so. Also bei uns ist auch der Alltag angekommen, gar keine Frage. Aber eben dadurch, dass wir einmal die Woche rauskommen und uns schick machen und essen gehen oder dass wir irgendwo einen ganz tollen Ausflug hinmachen, schön verreisen, irgendwie hält das frisch. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch immer auch allgemein einfach stolz auf ihn, wenn er beruflich irgendwie wieder gut Karriere macht und er ist stolz auf mich und sich gegenseitig zu unterstützen, kommunizieren. Aber wie gesagt, trotzdem haben wir noch unsere beiden eigenen Leben. Also ich lebe mein Leben, er lebt sein Leben und klar wohnen wir gemeinsam und wir treffen uns dann abends zu Hause und so, aber trotzdem geht jeder so seinen Weg und irgendwie ergänzt sich das dann schön. Ja.
Mhm. Gibt es sonst, weil du hattest eingangs, glaube ich, von deinem Traummann gesprochen, optisch, was dir wichtig war, sag ich mal. Aber gab es sonst oder gibt es sonst auch so Punkte, wo du findest, so hey, das muss einfach irgendwie stimmen, dass eine Beziehung funktionieren kann? Weil ich glaube, keine Ahnung, oft also könnte man sagen, hey, man muss die gleichen Hobbys haben, muss man natürlich nicht. Aber was ich zum Beispiel voll wichtig schon finde, ist, dass man so ein ähnliches Verständnis vom Lifestyle hat tatsächlich.
Ja.
Weil ich glaube, wenn so einer, also weiß ich jetzt nicht, aber wenn so einer irgendwie zum Beispiel super unsportlich ist, die ganze Zeit irgendwie komisch, ungesund sich ernähren möchte, der andere so voll gesund ist, dann könnte man da ja aneinander geraten. Wenn der eine irgendwie sehr ein bisschen so gehobeneren Lifestyle haben möchte, der andere will die ganze Zeit campen gehen. Mhm. Also so, ich finde zum Beispiel, das
stimmt.
So Lifestyle finde ich, dass man eine grobe Vorstellung, eine ähnliche davon hat. Aber würdest du sonst sagen, oder was sind so bei dir so Punkte, wo du glaubst, die sind wichtig, dass das irgendwie passt, dass eine Beziehung langfristig halten kann?
Ja, wie du es gerade schon gut gesagt hast, finde ich Lifestyle schon wichtig, dass der zumindest ähnlich ist.
Ja.
Also, dass man den anderen auch dann versteht, dass, wie du sagst, Camping oder Hotel, also Sergio und ich, wir sind beide jetzt nicht so die Camper.
Mhm.
Gut, das kann man vielleicht dann auch mal ausprobieren.
Ja.
Ich finde, so ein paar Grundsachen sollten schon ähnlich sein, die Art und Weise, wie man sich gewisse Sachen vorstellt, welche Werte man vertritt, sollten passen.
Ja.
Hobbysmäßig war bei uns zum Glück auch der Fall, dass wir sehr viele Hobbys gemeinsam hatten. Also wir mögen beide Skifahren, wir mögen beide schnorcheln und reisen und so weiter. Aber er hatte auch eigene Hobbys, er hat zum Beispiel lange Tennis gespielt und er hat mir dann Tennis beigebracht und dann hatten wir so ein Hobby für uns entwickelt.
Mhm.
Und das heißt jetzt eben nicht, dass wenn man komplett unterschiedliche Hobbys hat, dass man dann gar nicht zusammenfindet. Beim Lifestyle glaube ich schon, oder wenn man eher extrovertiert ist, wir sind beide eher extrovertiert, das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Ich glaube aber, das sollte da schon passen, weil weil man einfach dieselben Dinge im Leben möchte und das hat dann harmoniert dann doch besser, glaube ich.
Mhm.
Aber so ist es bei uns, heißt nicht, dass es anders nicht klappt.
Nee, klar. Aber auch sowas zum Beispiel mit Kindern oder heiraten, das ist eigentlich auch voll wichtig, dass man das, das sind ja auch zum Beispiel so grundlegende Dinge, wenn man jemanden kennenlernt und beziehungsweise kommt das vielleicht auch aufs Alter an, mit 20 ist vielleicht egal, noch ein bisschen so, aber auch wenn ich mir denke, so mit 26 jetzt zum Beispiel, wenn mir zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, nee, ich will auf keinen Fall Kinder, dann würde ich mir sagen, okay, das sind halt so grundlegende Dinge, wo es dann irgendwie schon mal nicht passt. Waren das dann auch so Sachen, habt ihr die recht früh angesprochen, so direkt, um so zu gucken, hey, Ist es ähnlich? Haben wir eine ähnliche Vorstellung oder
nicht? Ja, wir haben die relativ spät angesprochen. Ich glaube erst nach so 2-3 Jahren Beziehung.
Ah, echt, ja?
Ja, weil das war einfach gar nicht auf meiner
Prämie.
20 ja. Uhr. Das Wichtigste war, man macht der Club wieder nächste Woche auf. Ja. Nein, so schlimm war es auch nicht. Ja, irgendwann habe ich schon mal gesagt, ich glaube nach so 2 Jahren oder so, ja, dass ich schon mal später in meinem Leben Familie möchte. Und da hat das auch mal irgendwie so nebenbei erwähnt und dann wusste ich schon, okay, das passt.
Ja.
Aber wir haben jetzt nie uns zusammengesetzt und gesagt, so, wollen wir mal Kinder?
Nee, genau.
Nee, haben wir nicht gemacht.
Ja.
Das hat man so rauskristallisiert.
Ja.
Irgendwie, man hat es mal mitbekommen. Das ist auch
natürlich gerade so am Anfang. Ne? Genau. Aber ich glaube, das ist dann auch sowas, was man so, oder was bei mir so wäre, wenn er das so sagen würde, so, das nehme ich so sehr aktiv, so sehr bewusst wahr. Ich so, okay. So nicht nochmal nachfragen, sondern so im Nebensatz gesagt, du willst mal Familie sehen. Okay.
Notiert. Passt.
Ist wirklich so, so wirklich so, passt. Irgendwie so. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Ich finde, es ändert sich halt mit dem Alter, ne?
Eben. Ich glaube jetzt, wenn ich jetzt Sergio erst kennenlernen würde, wäre das schon so ein Thema, das ich relativ früh ansprechen würde, aber auch nicht zu früh, weil man muss schon erstmal schauen, passt es überhaupt. Und klar, aber wenn du unbedingt Familie und Familie gründen willst und heiraten möchtest und das für dich ganz wichtig ist, sollte man das schon ansprechen, weil sonst hat es ja leider nicht so viel Zukunft. Weiß ich nicht, ob sich das dann noch so... Und du willst ja den Partner auch nicht verbiegen. Du willst ja...
Nee.
Dieselben Werte
teilen. Und man will ja auch nicht das Gefühl haben, zum Beispiel, dass der Mann das jetzt zum Beispiel dann nur Kinder bekommen hat, weil ich es will.
Mm, genau. Finde ich auch.
Er soll doch wollen auch.
Genau.
Voll schlimm.
Ja, finde ich auch.
Ja. Schön, dass ihr das geklärt habt.
Gott sei Dank.
Und gab es sonst auch so Sachen, weil ihr seid ja wirklich, habt euch ja mit 20 kennengelernt, habt euch voll entwickelt. Gab es so Sachen, die du so von ihm gelernt hast, die du irgendwie so... Ja, die du von ihm so gelernt hast oder die ihr auch von dir gelernt habt, irgendwie Sachen, die zum Beispiel Kommunikation konntet ihr ja scheinbar von Anfang an sehr gut. Weiß nicht, keine Ahnung. Gibt es sonst irgendwas, was man so, was er dir so menschlich aufgezeigt hat?
Ich glaube, andersrum kann ich es erstmal besser beantworten, weil ich weiß, glaube ich, was ich ihm beigebracht habe.
Ja,
ich glaube, ich habe ihm so ein bisschen die Gelassenheit, also die Lockerheit, dass er so nicht alles so streng sieht, dass er auch ein bisschen so lockerer alles angeht. Das habe ich ihm, glaube ich,
so ein
bisschen.
Bist du so ein lockerer Typ?
Ja, also ich finde so, das kommt schon alles im Leben, wie es kommt. Also ich bin der Meinung, das geht sich alles schon immer aus irgendwie. Mhm. Also ich bin da ganz optimistisch.
Ein Grundvertrauen.
Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen naiv auch, aber lieber so und optimistisch denkender, als alles so pessimistisch und alles so negativ zu finden. Ich bin da immer so, das geht sich schon immer alles irgendwie aus.
Und er ist ein bisschen verkopft da gewesen.
Er ist da schon sehr, er ist sehr ehrgeizig und ich glaube, er war da schon immer so mit Karriere vor allem auch. Da versuche ich ihn immer so ein bisschen so, jetzt komm, entspann dich und das geht sich alles aus. Er ist aber auch sehr erfolgreich.
Ja. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Da habe ich vor kurzem auch mit Freundin drüber geredet, dass man so ein bisschen schon so ein Gegenstück hat. Zum Beispiel, weil ich auch so, ich bin eher auch ein verkopfterer Mensch und ich glaube, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der auch sehr verkopft ist, also ich glaube, man muss sich schon gegenseitig so ein bisschen so eine Leichtigkeit dann irgendwie auch geben.
Ja,
und die
da ergänzen wir uns gut.
Genau, und die kannst du ihm geben.
Stimmt. Ja, und andersrum ist dann eben genau das Gegenteil. Er ist sehr ehrgeizig und er motiviert mich dann eher.
Mhm.
Also da will ich ihn dann auch immer ein bisschen beeindrucken und so. Und genau,
ich habe meinen Master jetzt fertig.
Ja, das hoffe ich am Ende des Jahres ihm zu sagen. Genau, also er zwingt mich natürlich auch nicht, aber er motiviert mich halt auch das Beste aus mir rauszuholen.
Toll.
So. Das ist auch, das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft. Ja.
Total.
Mhm.
Schön. Dann würde ich zur nächsten Kategorie kommen.
Mhm.
Nachdem wir diese, also wirklich, Mann, das ist eine richtig tolle Geschichte. Also wirklich eine richtig schöne Love Story. Ich bin sehr neidisch.
Musst du nicht sein. Das ist für jeden.
Ich finde es auch noch. Genau. Ich glaube, wir haben uns damals ja noch kennengelernt. Da hatte ich noch einen Freund, glaube ich.
Ich glaube auch.
Da haben wir, stimmt, da hast du mich noch auch in meine andere, da war mein Leben noch ein bisschen anders. 2 years later. Na gut, auf jeden Fall, wir haben eine Staffellauf-Kategorie und bei dieser Kategorie, da verbinden wir unsere Podcast-Folgen, sprich der Gast vorher stellt eine Frage für den aktuellen Gast und du überlegst eine Frage für den nächsten Gast.
Mhm.
Und in der vorherigen Folge hatte ich die Zyklus-Coachin Jessie Roch hier, die hat auch ein Buch geschrieben, das haben wir dann, glaube ich, schon verlost, aber es ist, da ging es so ganz viel um ich glaube, ihr Hauptthema, hat sie gesagt, ist tatsächlich Pille absetzen und dann die Hormone wieder in Einklang zu bringen und die Balance wieder im Körper herzustellen. Dann, wir haben sehr viel über diese verschiedenen Zyklusphasen gesprochen, die es ja gibt, wie man sich da noch anders ernähren sollte, Sport treiben sollte und so. War echt sehr, sehr spannend. Und ihre Frage an dich ist einfach so sehr basic. Wie ist denn so dein Verhältnis zu deiner Periode? Ist das was dich stört? Weiß ich nicht. Denkst du so, wenn ich nicht müsste, dann hätte ich sie am liebsten nicht? Oder wie ist das so bei dir?
Also, die Periode kommt und dann bin ich auch froh, wenn sie wieder vorbei ist, bin ich ehrlich. Sie ist schon ein bisschen unnötig, so ein bisschen Schmerzen habe ich schon so ein bisschen. Aber ich glaube, ich kann mich da trotzdem noch relativ glücklich schätzen, weil ich habe im Freundeskreis auch viele Fälle von Endometriose. Und ich glaube, denen geht es dann wirklich viel schlechter. Und die mache ich dann schon oft Gedanken und dann bin ich dann doch wieder dankbar, dass es bei mir in Ordnung ist. Mhm. Aber ja, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich freue mich auf die Periodenschmerzen. Ich bin eher dankbar, wenn es wieder vorbei ist. Ja.
Aber bist du so jemand, lebst du so im Einklang mit deinem Zyklus, würdest du sagen? Also weißt du so, wann du in welcher Phase bist? Versuchst du da so drauf zu achten und so?
Nicht wirklich. Mhm. Nee, da bin ich wieder zu locker. Kommt halt, ne? Kommen halt.
Nee, voll, aber es gibt ja so aber, diese, ja, weißt du, so, nee, wo, dann, wenn du quasi mehr Kraft hast, mehr, ja, wo man dann eher so, dann sagt man ja, da könnte man eher Hit-Workouts machen. Manche sind ja dann auch so, die sich dann auch ihre Termine so ein bisschen, ach, so, wow, legen, ne? So, nee, von wegen, jetzt bin ich gerade in meiner, ich weiß jetzt auch nicht, wie diese, ich habe schon wieder vergessen, wie diese ganzen Zyklen, Phasen heißen. Aber ich glaube, Lutealphase ist der. Naja, man kann ja auch sagen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Mhm. Wenn du so im Sommer bist, so, dann bist du halt extrovertiert, dann bist du fühlst dich wohl, dann hast du Kraft. Und so in diesem Herbst, so vor der Periode PMS, ist dann wieder ein bisschen müder und so. Und dann sagen wir manche, okay, dann mache ich dann da eher Yoga, dann mache ich da eher Joggen und so. Aber
nein, das bin ich eher nicht so, dass ich das so kompliziert denke. Da gehe ich eigentlich relativ locker mit um.
Ich finde es aber tatsächlich super spannend.
Ja, das stimmt.
Also ich bin da auch gar nicht im Game, gar nicht.
Ich glaube, wenn man es einmal weiß, dann nimmt man das auch bewusster wahr.
Ja, du hast glaube ich, ein ganz anderes Verhältnis zu deinem Körper. Ja. Glaube ich. Ich wollte mich da tatsächlich mal einlesen. Ja. Naja, na gut. Hast du eine Frage für den nächsten Gast?
Du musst. Weißt du denn schon, wer kommt? Was?
Ich weiß, wer kommt.
Ich habe mir noch gar nichts überlegt.
Mir ist zwar, ist gar nicht schlimm, aber mir ist zweimal rausgerutscht, wer kommt, aber eigentlich sage ich nicht, wer kommt, weil das eigentlich voll egal sein soll. Also, weil es gar nicht so themenspezifisch unbedingt sein. Es kann richtig random sein. Es kann tiefgründig, kann dumm, kann lustig, kann richtig random. Vielleicht auch irgendeine Frage, die dich gerade vielleicht umtreibt. Das ist, finde ich, eigentlich so am besten, wenn dich eine Frage gerade umtreibt, wenn man die einfach abgibt, auch auf eine Art. Weißt du?
Ja, wann war dein erste Mal? Also wann hast du das letzte Mal wieder was zum ersten Mal gemacht?
Gibt es da was bei dir?
Ja, wir hatten jetzt eine richtig lange Reise nach Fiji. Und es war das erste Mal Australien und einmal gefühlt um die Welt.
Geil.
Und das war dann nochmal ein ganz neues Erlebnis, ja.
Sehr schön. Cool. Liebe Theresa, das war's. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass du uns dein Fairy Tale erzählt hast. Was heißt Fairy Tale auf Deutsch? Ich weiß gerade gar nicht. Ist das Märchen? Märchen. Aber Märchen meine ich gar nicht. Ich meine kein Märchen. Aber danke, dass du deine schöne Geschichte geteilt hast. Sehr, sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, dein erstes Mal beim Podcast.
Ich danke dir. Es war echt toll. Und guter Podcast-Partner, muss ich sagen.
Ja?
Hat wieder gut gevibed zwischen uns.
Ja, schön.
Oder?
Ja, du, ich bin Fan.
Ich
bin
auch.
Ein ganz toller Fan.
Ich auch. Cool. Ich danke dir.
Ciao. So, Leute. Und das war's mit der Folge. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr nicht schon euren Mann der Träume gefunden habt oder eure Frau der Träume oder euren Partner der Träume oder whatever, ja, dann wünsche ich uns allen einfach, dass wir auch irgendwann mal so über unseren Mann sprechen, wie es Theresa tut. Es ist wirklich so schön, wenn sie über Sergio spricht, sie strahlt über beide Augen. Es ist halt wirklich bei den beiden so. Die wirken so krass verliebt und ich glaube, die sind auch wirklich so, so, so krass verliebt und das ist einfach so schön und ich hoffe, das bleibt für immer so. Ich hoffe, wir finden das alle und ja, ich finde es schon wirklich auch sehr bewundernswert. Tatsächlich. Ich habe vor kurzem mich erst wieder mit einem Bekannten unterhalten. Es ist schon eine Kunst, dass die Beziehung unter dem Alltag, der irgendwann eintritt, nicht so sehr leidet und eine Beziehung immer noch sich zum Großteil leicht und unbeschwert anfühlt. Klar, wenn das Leben eintritt, natürlich ist nicht mehr alles leicht und die Beziehung wird auf jeden Fall beschwert und deshalb finde ich es total interessant, was eben Paare so machen. Dass man so eine gewisse Leichtigkeit und Unbeschwertheit sich beibehält und der Alltag nicht komplett eintritt. Ne? Das ist dann wohl so die Aufgabe so einer langen Beziehung. Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch andere Folgen gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniertet. Genau, wenn ihr diesen Podcast bewertet und abonniert und unter uns gesagt vielleicht auch bei Instagram oder TikTok folgen wollt, @unter_uns_gesagt. Ansonsten war es das diese Woche. Jeden Dienstag kommt eine neue Folge hier. 6 Uhr, Spotify, Amazon, überall, wo ihr halt Podcast hört, gell? Und ja, habt eine schöne Woche. Ich wünsche euch was und das war's. Servus. We'll be right back.